großartige Atmosphäre vor und während des Spiels und auch nach dem Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass viele Fans verstehen, was da gerade passiert, der Mannschaft Respekt gezollt haben. Und auch die Fans waren aber weit weg von zufrieden. Auch das ist mir aufgefallen.
Ja, die zweite richtige Folge von Pfostenbruch nach dem ersten Bundesligaspieltag. Gladbach gegen Schalke 0:0. Es war ein Spiel mit Licht und Schatten, wie das zu erwarten war. Aber ich würde sagen, mehr Licht. Und ich, das bin Kevin Schulte. Und neben mir ist ja mein kongenialer Partner, Fabian Engelbach.
Ja, hi, schöne Grüße. Ja, das war mal ein turbulenter Auftakt, spannendes Spiel. Wir haben aber heute eigentlich auch noch viel mehr vor, als dass wir nur über Schalke sprechen wollen. Wir haben ganz, ganz viele Themen mit dabei. Zum einen haben wir einen Gast heute dabei. Ihr habt ihn in der letzten Folge schon gehört, hat da schon seine Meinung zum Spiel in Sandhausen dazugegeben. Dobby, herzlich willkommen.
Hi Jungs, hi Leute, alle, die jetzt hier zuhören. Ich grüße euch. Ja, so viel erstmal von meiner Stelle aus.
Ja, Dobby, erstmal eine große Leistung von dir, hier mit Krücke in den zweiten Stock gekommen zu sein. Also von daher, da kann man schon nicht meckern. Also das kämpferische Element, das ist auf jeden Fall positiv bei dir hervorzuheben.
Ja, das habe ich mir im Trainingslager dieses Jahr bei Borussia Mönchengladbach angeeignet. Das kämpferische Element, das hat mir der Stevie Leiner beigebracht, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch noch später.
Kämpferische stimmt bei Dobby und bei Borussia. Ja, wir haben noch viele andere Themen. Zum einen Spieler in dieser Woche, da haben wir Michael Cuisance und Rami Bonsebeni, über die wir sprechen müssen. Dann über die Hymne. Dobby will auf jeden Fall noch aus dem Trainingslager berichten. Dann müssen wir natürlich auch auf Mainz vorausblicken und wir freuen uns alle schon auf Europa. Da haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet und genau. Ein kleiner Ausblick auf Europa.
Genau, da werden wir mal so eine Traumkonstellation skizzieren sozusagen. Und ja, bevor wir jetzt all diese Themen angehen, erstmal bleiben wir natürlich bei der Aktualität beim Spiel gegen Schalke. Wir zeichnen am Sonntag auf, gestern Abend 0:0. Ja, erstmal Fabian, wie war dein Eindruck von unserer Mannschaft? Abseits jetzt vom Ergebnis, das werden wir natürlich auch noch aufdröseln, aber da ist jetzt ja auch nicht viel passiert auf der Anzeigentafel.
Ja, auf der Anzeigetafel ist nicht viel passiert. Aber ansonsten habe ich schon viel Gutes gesehen, das muss ich sagen, das haben die Verantwortlichen ja auch bestätigt. Ich habe gesehen, dass gerade das Pressing schon sehr gut funktioniert. Unsere besten Situationen sind wirklich aus aktiven Pressing-Situationen entstanden. Ich denke da an die Chance vom Player, sicherlich die größte Chance insgesamt des Spiels. Macht er den rein, dann reden wir hier über einen sehr guten Auftakt zum Start. Auch die Situation, wo Thuram auf einmal frei vor Nübel stand, beziehungsweise in sehr ungünstigen Winkel, aber auch das begünstigt durch einen Fehler von Stambouli, weil er direkt unter Druck gesetzt wurde. Und das sind Elemente, die haben schon sehr gut funktioniert. Und das so zum Allgemeinen, da hat schon einiges funktioniert. Vorne in der Abstimmung natürlich noch Verbesserungsbedarf. Ich denke, das hast du genauso gesehen.
Was ich auch hervorheben möchte, war das kämpferische Element. Also man hat da wirklich diese Ballverluste provoziert, man hat da nicht unfair, man hat viel gegrätscht, das fand ich irgendwie geil und ich bin auch ein Fan davon, wenn man sich nicht so zum Everybody's Darling macht, der Liga und dafür steht für mich auch ein Thuram, wenn man sich den anschaut, also man sieht ja quasi Lilien Thuram und wundert sich, warum er im Angriff spielt auf jeden Fall, also ist ja wirklich eine Kopie seines Vaters vom Körperbau und Breel Embolo hat das auch. Dobby, erstmal zum Spiel gestern von dir. Bevor wir mit dir über das Trainingslager sprechen, da wirst du uns ein paar Insights liefern. Gladbach-Schalke 0:0, was sind so deine Erkenntnisse, was ziehst du so aus dem Spiel?
Also erstmal bin ich erstmal baff, wie viel Fachwissen ihr beide hier am Tag legt. Da müsst ihr euch eigentlich mal gleich die Frage stellen, ob ihr einen Trainerschein habt oder ob ihr euch vorher das alle draußen gehört habt aus der Pressekonferenz. Ihr gebt ja hier 1:1 die Worte wieder. Richtig Bombe, Jungs. Also ich sehe ähnlich wie euch, wie ihr, war gestern, ich war auch mehr positiv überrascht, nehme eher mehr Positives mit als das Negative, weil das Kämpferische, wie du schon richtig gesagt hast, Kevin, war da auf jeden Fall und ich denke mal soweit, du hast jetzt aber einen vergessen, den ich unbedingt hervorheben musste, das ist ein Stevie Leiner, der Junge ist marschiert echt die rechte Linie hoch und runter, der ackert, der grätscht drin, ihm ist da nicht zu schade und soweit ich weiß, auf der Folie habe ich gesehen, auch für mich absolut verdient zum Mann des Spieltags gewählt worden von den Zuschauern. Der Junge ist einfach Bombe und ich denke mal, wir sind uns alle drei einig, die Fairplay-Wertung oder den Fairplay-Meister werden wir bestimmt dieses Jahr nicht mehr holen.
Ja, und genau darauf wollte ich hinaus. Ich denke, das muss auch mal passieren, um da ein paar Reize zu setzen, um auch dann ja so ein neues Spielsystem einfließen zu lassen. Und Stevie Leiner entwickelt sich zum Publikumsliebling. Ich denke, das kann man nach 2 Pflichtspielen dem ersten Heimspiel schon sagen.
Ja, das war unglaublich. Also mir hat es riesen Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und ich bin auf die weiteren Spiele gespannt. Und das ist auch so ein Typ, bei dem habe ich das Gefühl, der könnte auch eine Vierfachbelastung haben. Der könnte alle 2 Tage da die Linie rauf und runter sprinten.
Für ihn können sie den UI-Cup wieder einführen, noch zusätzlich. Ja.
Dienstag UI-Cup, Donnerstag.
Er wird auch noch die SPD retten wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also mich wundert es fast, dass er gar nicht auf dem Radar größerer Clubs stand, zumindest nach den ersten 2 Spielen jetzt. Ich glaube, das ist ein Typ, den jeder gut gebrauchen kann. Und mir hat es super gefallen. Bei mir steht er auch ganz oben auf der Liste der großen Lichtblicke. Vielleicht können wir da mal kurz drauf schauen. So, was waren eigentlich die großen Lichtblicke? Was hast du noch beobachtet?
Also ich fand Embolo erstaunlich mutig, auch in Zweikämpfe reinzugehen, wenn man bedenkt, dass er ja eine lange Leidenszeit hinter sich hat und auch die Vorbereitung nicht komplett mitziehen konnte. Ich glaube, da war das für mich ein Lichtblick, dass man erkennen konnte, was die Idee ist. Also man kann auch spöttisch sagen, irgendwie standen sich die 3 da so ein bisschen auf den Füßen. Das liest man jetzt auch in vielen Kommentaren. Aber ich möchte eher das Positive hervorheben, dass mir relativ ersichtlich wurde, was ist die Idee? Embolo als Spieler, der auch mal Wege frei pressen kann, der auch in der Pressing-Linie als Erster dann zusammen mit Thuram wirklich aktiv anläuft, weil das ist auch nicht die Stärke von Player. Also Player ist dann, glaube ich, auch einer, den man dann in die Gasse einsetzen muss, so wie es dann eben fast zum 1-0 geführt hätte. Also deswegen genau in die Tiefe. Embolo fand ich war jetzt kein tolles Spiel, kein herausragendes Spiel, aber fand ich für den Stand seiner Vorbereitung konkret auf ihn bezogen ganz gut. Leine haben wir drüber gesprochen. Zakaria hat für mich an Reife zugelegt, weil da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Dadurch, dass Strobel eben wegfiel als Kramer-Ersatz, hatten wir jetzt mit Zakaria eigentlich einen, der fast zu offensiv denkt für diese Staubsaugerposition, die 6. Aber das hat er ganz gut gemacht. Und wer auch wieder wirklich gut war, war Raphael, als er reinkam. Muss man auch mal erwähnen. Dobby, wie siehst du es? Wen würdest du da noch mit in die Liste aufnehmen?
Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war der Laszlo Benes. Der Junge ist auch sehr stark am Ball. Schade, dass er für meinen Geschmack, weil ich weiß, dass er das kann, das habe ich im Trainingslager gesehen, die ruhenden Situationen an Standardsituationen wie Freistöße, die hat er eigentlich drauf. Da habe ich mir eigentlich gehofft, wo ich mir den Sperren geguckt habe, Freistoß ist so geil, jetzt geht er rein. Shit, Herr Evans, aber das ging ein bisschen daneben. Oder in die Hand von Nübel. Und da habe ich mir eigentlich mehr erhofft, weil ich weiß, dass der Junge einfach Freistöße kann. Aber der hat ein grandioses Spiel gemacht in meinen Augen.
Ja, war auf jeden Fall wirklich kämpferisch voll dabei. Da habe ich mir aber auch keine Sorgen gemacht. Manchmal ein bisschen unglücklich, finde ich. Also
Der letzte Pass hat gefehlt. Der letzte Pass in der Tiefe, vorm Strafraum, bis zum Strafraum war alles gut. Und der letzte Pass hat gefehlt, wo ich sagen muss, oder vielleicht auch mal versucht habe, früher, wie du schon sagst, als Raphael reinkam, ich glaube, die erste Aktion war gleich mal ein Schuss von 18, 19 Meter. Davon mehr. Dann hätte man vielleicht auch heute über 2 Punkte mehr auf dem Konto sich mehr freuen können.
Definitiv. Ich glaube, wir wissen ja, was Raphael kann. Ich glaube, wir haben alle auch gestern gesehen, warum Breel Embolo gespielt hat, weil er eben der kämpferischere von den beiden ist. Raphael auf der Position hätte vielleicht die Defensive etwas mehr ins Wanken gebracht, gerade weil wir mit Dennis Zakaria gestern einen relativ, ich sag mal, unerfahrenen Sechser haben. Unerfahren deshalb, weil er auf der alleinigen 6 unerfahren ist. Ich finde auch, er hat das sehr gut gemacht. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass man Dennis Zakaria auf der 6 auch ein wenig seiner eigenen Stärken beraubt. Für mich ist er als Achter stärker, wenn er seine Läufe in die Tiefe starten kann. Das hat er gestern 1-2 Mal gemacht, aber dann sieht man gleich, wie andere Leute für ihn absichern müssen. Und das ist auf der 6 natürlich schwierig, aber für mich auch einer der großen Lichtblicke. Er hat sowas von an Reife zugelegt. Er hat diese Position gestern gespielt, er hat sie angenommen und gut gespielt. Wir haben gestern gesagt, er ist ein Schlüsselspieler für das Spiel und er war für mich der Schlüsselspieler, warum ich heute auch sagen muss, dass die Defensive für mich gestern ein Riesenlichtblick war, weil wir standen super.
Man vergisst das ja häufig, ne? Auch über Ginter Elvedi spricht man in der Nachbetrachtung selten, gerade Elvedi und Ginter haben zwischen den Linien tolles Positionsspiel auch gehabt, fand ich.
Ja, eine hundertprozentige Großchance, die wir hinten zugelassen haben, aus meiner Sicht nur, das war einmal Benito Raman in der 35., 40. Minute roundabout, Guido Burgstaller mit einer ziemlich unorthodoxen Vorlage, plötzlich war Raman durch. Ich denke, das war die einzige Situation nach einem individuellen Fehler von Florian Neuhaus, auch im Mittelfeld, der mir übrigens in den ersten 10, 20 Minuten ganz gut gefallen hat, danach aber merklich abgebaut hat. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Genau entgegengesetzt finde ich, verlief die Spielkurve gestern von Laszlo Benesch, der mir am Anfang ein bisschen zu sehr untergetaucht ist, sich ein bisschen zu sehr versteckt hat, auch in seinem Stellungsspiel nicht ganz glücklich war, dann aber im Verlauf des Spiels immer stärker wurde und gerade in der zweiten Halbzeit war er der stärkste Achter, den wir auf dem Platz hatten, ganz klar.
Was für mich manchmal so ein bisschen das Problem ist, das geht in die Richtung, dadurch, dass uns jetzt auf den drei eher defensiven Mittelfeldpositionen, also 6 und 8, mit Kramer, Hofmann, der sonst die 8 vor allen Dingen wahrscheinlich spielt und Strobel, drei Leute komplett weggebrochen sind und Zakaria, ich fand es insofern reif, dass er wirklich sich diszipliniert an seine Rolle gehalten hat und die Wichtigkeit der defensiven Rolle als Sechser wirklich auch erkannt hat. Das war in der Vorsaison, wenn er dann mal auf die Position musste oder wenn man dann irgendwie hinten raus aufgemacht hat, war es häufig nicht so. Da gingen die Konter nur so einfach durch. Und das fand ich gut. Ist natürlich ein bisschen schade, weil genau diese Spieler, auch ein Neuhaus, der muss natürlich dann auch, wenn er weiß, wir spielen jetzt mit einer Raute, haben zwei Spitzen vorne, dahinter noch ein Embolo, quasi drei Spieler, die offensiv denken, dann weiß natürlich auch ein Neuhaus, dass er eher auch defensiv denken muss. Und da beraubt man ihn ja genauso ein bisschen seiner Stärken. Also das würde ich auch nochmal reinwerfen. Dann, um jetzt nicht nur hier alles über den grünen Klee zu loben, schließlich haben wir nicht 3-0 gewonnen. Was war für dich eher ausbaufähig, Dobby?
Auf jeden Fall noch das sichere Passspiel, teilweise die Ballannahme vorne, weil oft die Bälle nicht gleich verarbeitet wurden, oft versprungen sind. Da musste man erst im zweiten nachsetzen, den Ball besser kontrollieren, wenn das flüssiger klappen würde. Auch Aydilien Thuram, ich meine, vielleicht hat man den ein bisschen durch sein Tor in Sandhausen beim Pokal zu hoch gejubelt. Ja, war auch gestern ein Spiel mit Licht und Schatten. Ja, er war bemüht, stets bemüht, kämpferisch optimal, aber irgendwie die Zuspiele mit den beiden anderen, mit Embolo, mit Player, fand ich, hätte noch ein bisschen besser fruchten können gestern im Spiel.
Fabian, du hattest Neuhaus schon mal kurz angerissen, der jetzt nicht so seine Momente hatte. Würdest du noch irgendwas ergänzen auf der Minusliste zum Spiel gestern?
Ja, ich denke, man kann sich Dobby da nur anschließen. Es sind vorne die Kleinigkeiten. Man hat es oft gesehen, Stefan Leiner, der gerade in der ersten Halbzeit immer wieder die Linie hoch ist, bis knapp 20, 25 Meter von der Grundlinie entfernt. Und dann hat er Flachpässe in die Mitte gespielt. Und diese Flachpässe fand ich ganz spannend, weil er hätte oft noch andere Optionen gehabt, aber hat immer wieder scharfe Pässe an den 16er gespielt, die dann aber nicht ankamen. Und da hat er hinterher gestern jetzt selber im Interview gesagt, das sind Pässe, die hat er in Salzburg blind im Schlaf gespielt. Und da bin ich gespannt, wenn auch ein Thuram, Embolo und Player darauf eingestellt sind, dass diese Bälle so genau so kommen und wann sie kommen. Und man muss immer bedenken, das geschieht alles in unglaublich hohem Tempo da, das Spiel nach vorne. Und da sind das nur Kleinigkeiten. Das sieht im Fernsehen manchmal so ein bisschen, glaube ich, so aus, als würde da noch gar nichts zusammenlaufen. Aber ich glaube, das sind Kleinigkeiten, die schnell verbessert werden können. Und ich hoffe auf eine schnelle Verbesserung. Wenn ich alleine bedenke, von Sandhausen bis Schalke, das war eine Woche. Und da habe ich schon viel positive Entwicklung gesehen.
Ja, und also um jetzt sozusagen hinter das Spiel erstmal einen Haken zu machen, würde ich nur noch ergänzen, dass ich irgendwie am Ende es besser finde, dass man wirklich konkret schon was sieht und einen komplett anderen Fußball in Ansätzen zumindest erkennt, als dass man irgendwie auf Sicherheit geht. Und es gibt ja auch solche Trainer, die erstmal sich umstellen wollen und dann fallen aber Schlüsselspieler aus. Und Kramer, Strobel, die Rolle ist eine Schlüsselrolle für das System. Deswegen fand ich gut, dass man eben trotzdem dabei es belassen hat und Embolo tatsächlich dann in so eine zentrale, rollierende Rolle da gepackt hat, quasi als Zehner, aber wenngleich er jetzt auch nicht so ein richtiger Zehner war in der Rolle, weil ziemlich variabel. Aber ich glaube, dann ist es am Ende besser, man holt nur einen Punkt und es ist trotzdem schon einiges erkennbar, worauf man aufbauen kann, anstatt dass man jetzt irgendwie genauso spielt wie unter Hacking wieder, also quasi ja die Zeit zurückdreht und dann vielleicht irgendwie durch Automatismen zu einem 1-0 kommt, wie auch immer. Also das wären so meine zwei Cents noch zu dem Spiel.
Watt hat Rose gesagt, er bittet um Geduld, die sollten wir ihm geben. Ich denke mal, das ganze System werden wir noch richtig rauskristallisieren, oder wir werden jetzt sehen, reden wir mal in 3-4 Wochen drüber.
Ja.
Da glaubt, da sieht ganz anders aus.
Wo wir nicht 3-4 Wochen warten dürfen, das sind andere Themen, die uns beschäftigt haben vor dem Spiel. Da gibt's zwei Namen. Rami Bonsbeni, Neuzugang, der Oscar Wendt irgendwann vielleicht beerben soll, den ewigen Oscar, und vor allen Dingen dem ewigen Oscar ein bisschen Feuer macht unter den Hintern. Das jetzt nicht negativ gemeint, sondern vor allen Dingen, dass man da auch bei einem doch älteren Sportskameraden einen hat, den man reinwerfen kann, auch hinsichtlich der Dreifachbelastung. Und dann haben wir einen anderen Franzosen, Michael Cuisance, charakterlich relativ weit weg von seinem Fuß. Aber das dröseln wir jetzt mal auf. Fabian, Cuisance, Bonsbeni, mit wem möchtest du anfangen?
Ja, fangen wir mal mit meinem guten Freund Michael Cuisance an. Also, da fehlen mir eigentlich die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir haben das alle so ein bisschen ungläubig diese Woche verfolgt. Dass er unzufrieden war, das klang immer mal wieder ab und an durch. Aber das war nie so ganz dramatisch. Und jetzt in der letzten Woche ist das ja auch medial aufgekommen. Und also, dass ein Spieler von Borussia zu den Verantwortlichen geht, eine Einsatzgarantie fordert und dann zum FC Bayern geht, ist, ja, ich glaube, da weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sag du, was du denkst, ich weiß es nicht. Also für mich unglaublich. Also wie kann man mit 20 Jahren so ticken?
Ja, absolut. Also ich meine, sein erstes Jahr, Spieler der Saison, du hast es richtigerweise in Sandhausen oder in Heidelberg im Hotel bei unserem ersten Podcast noch gesagt, als wir das Ganze mal angerissen hatten, als wir den Kader durchgegangen sind. Ja, Spieler der Saison 2017, dann 2018 ein schwierigeres Jahr gehabt. Wobei man auch schon sagen muss, 2017 Spieler der Saison zu werden, war jetzt auch nicht unfassbar schwer. Und auch da hatte ich häufig schon, war ich nah dran am Herz, Kaspar, wenn Cuisance seine Aktion hatte. Das war zwischen Weltklasse und Wahnsinn. Dazwischen gab es nicht viel. Und klar, einige führen jetzt schon Parallelen auf mit Sinan Kurt, der es ja unglaublicherweise dann zur WSG Wattens geschafft hat.
Wo spielt er jetzt gerade?
WSG Wattens, aber da spielt er auch gar nicht mehr. Ich glaube, wegen der Ausländerregelung hatten die ein Problem, die es da in Österreich gibt. Und deswegen, nach dem Aufstieg ist die WSG Wattens, kleiner Exkurs, zur WSG Tirol geworden aus Vermarktungsgründen. Ja. Aber ich glaube, Simon Kutz spielt da gar nicht mehr. egal, auf jeden Fall Michael Cuisance. Ich wünsche ihm das Beste, klar, aber es sagt auch viel über die Transferpolitik des FC Bayern München aus, dass sie jetzt in ihm tatsächlich einen haben werden. Ich glaube, lustigerweise ist, glaube ich, Michael Cuisance, wenn es um den Kader geht, aktuell im Bayern-Kader sicherer dabei als im 19er-Kader von Borussia Mönchengladbach. Das muss man auch mal erwähnen.
Das muss man definitiv so erwähnen. Ich habe noch zwei kurze Anmerkungen. Wir sind ja hier kein offizieller Borussia-Podcast, von daher finde ich nicht, dass wir sagen müssen, wir wünschen ihm alles Gute. Von mir aus kann er bei den Bayern so lange auf der Tribüne sitzen, wie er will. Wenn er da mit 30 noch sitzt, okay, und nicht ein Spiel gemacht hat. Naja, ich habe letzte Woche in Sandhausen, habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich großer Fan von ihm bin. An der Stelle tut mir leid, das muss ich echt nochmal revidieren.
Immer noch zwei Bier intus. Dobby, deine Worte zu Michael Cuisance.
Ich meine, ich war ja selber Trainer. Es ist als Trainer nie leicht, jemanden zu sagen, du spielst jetzt nicht. Nur warum hat Michael Cuisance letztes Jahr nicht gespielt unter Hacking? Warum hat er den Konkurrenzkampf nicht richtig angenommen? Das zeugt von wenig Charakter, meine Meinung. Er hätte im Training sich anbieten können. Hat er nicht getan. Die Saison war lang. Wie viele Spiele hat er gemacht?
Ich glaube 11.
Wie viele Spiele hat er das Jahr davor gehabt?
Waren ein paar mehr, aber bei 11 muss man auch sagen, das waren ja eigentlich nur Einwechslungen. Also hat er vielleicht einmal von Anfang an.
Gut. 11 Spiele, einmal von Anfang an und dann fordert er einen Stammplatz. Und am neuen Trainer, wo ich jetzt nur sagen muss, der Kleine hat im Trainingslager einen guten Eindruck hinterlassen, keine Frage. Der hat im Testspiel gegen Başakşehir, ich meine, das sind ja alle Namen, Başakşehir hat er super gespielt, hat die Bälle gefordert, aber in den Trainingszeiten hat er sich nicht wirklich angeboten. Und dafür dann Stammplatz zu fordern, finde ich ein bisschen unverschämt und ein bisschen dünne, wie Fabian schon gesagt hat.
Ja, und dazu muss man sagen, er versteht sich als Zehner, als offensiver Kreativspieler, der immer wieder anführt, dass er einen super Schuss hat, aber dagegenüber steht auch, dass er 39 Pflichtspiele für Borussia gemacht hat und ganze 0 Tore.
Absolut, also die Abschlussstärke war bei ihm noch nie gegeben. Ja, also jetzt haben wir, obwohl gerade Fabian eigentlich keine Worte verlieren wollte, doch relativ viele verloren. Aber am Ende bleibt wohl nur zu sagen, Michael Cousins hat tolle Anlagen, geiler Kreativspieler. Wahrscheinlich wäre er vor 15 Jahren noch im Fußball besser aufgehoben gewesen, als es noch eher darum ging, ja, einfach einen statischeren Fußball zu spielen, weil ich hatte auch nie das Gefühl, dass er dann einer ist nach einem Ballverlust, der da wie ein Irrer auch das vorlebt, da hinterher zu rennen. Und ja, das zeigt sich dann aber auch jetzt, wenn so sein Charakter offenbar zutage kommt und wenn jetzt auch Rose und Eberl gesagt haben, sie haben das Gefühl, Borussia Mönchengladbach ist zu klein geworden für ihn. Das ist sehr aberwitzig. Also er hat in seiner Fußballkarriere noch nichts Relevantes gerissen, was ihn dazu befähigen sollte, einen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach zu haben.
Was sehr interessant war, absolut, ich gebe dir da vollkommen recht. Die beste Aussage jedoch von Marco Rose fand ich, ich glaube nicht, dass ein gewisser Herr Cousins sich so viel herausnehmen kann bei seinem neuen Arbeitgeber, wie er das in Gladbach getan hat. Und ich meine, das sagt schon fast alles.
Lustig auch, dass sein neuer Arbeitgeber seine charakterliche Stärke positiv herausgehoben hat bei der Vorstellung. Ich weiß nicht genau, wie sehr sich sein neuer Arbeitgeber mit ihm befasst hat, aber naja, der gute Brazzo.
Ich sag nur, wenn Sie wüssten, wen wir schon alle verpflichtet haben.
Top-Mentalität hat Cousins. In diesem Sinne, ja, der andere Name, Rami Bonsbeni, der nächste Franzose, hoffentlich mit einer besseren Mentalität, jetzt mal ehrlich. Nein, aber was man so hört, scheint er ja so ein Stefan Leiner auf Französisch oder in dem Fall Algerisch zu sein.
Und auf links.
Genau, also da bahnt sich vielleicht eine Flügelzange an, die ordentlich Feuer machen kann, auch offensiv.
Ja, da freue ich mich an der Stelle jetzt auch mal ein aufrichtiges herzlich willkommen und jetzt freue ich mich wirklich. Jetzt können wir auch mal die Phrasen hier so raushauen.
Kannst Nein, du ich, das doch auf Französisch?
Bienvenue. Bienvenue Rami Bonsbeni. Bienvenue à Borussia. Au Borussia.
Der gute Mann hatte bis zur Stufe 13 Französisch.
Der Pfostenbruch international, würde ich sagen.
Bald machen wir noch die französische Edition hier auch für unsere französischen Spieler.
Weil wir haben ja auch nur noch Franzosen.
Wir gehen ja auch natürlich auch davon aus, dass die gesamte Mannschaft uns zuhört, ist ja ganz klar. Dann müssen wir bald natürlich auch mal eine französische Edition rausbringen.
Ja, aber Allez les Bleus werden wir nie singen.
Ja, obwohl ich ja hoffe, dass ich vielleicht der ein oder andere noch in die französische Nationalmannschaft auch spielen kann. Rami Bonsbeni wird es nicht tun, der spielt für Algerien, von daher wird das nichts mehr. Aber ja, ich freue mich, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann eigentlich gar nicht viel zu ihm sagen, das bleibt auch so. Ich habe mir jetzt nicht irgendwelche Spiele von Rennen aus der letzten Saison in der Zwischenzeit angeschaut. Was man hört, ist nett und ich freue mich.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Richtig angeschaut habe ich ihn mir auch nicht. Das Einzige, wo ich ihn jetzt ein paar Mal verfolgt habe, war zum Beispiel bei der Afrikameisterschaft. Ist Afrikameister mit Algerien geworden und ich glaube, ein gewisser Herr Traoré hat sogar gegen ihn gespielt, wa?
Richtig, und Traoré wurde jetzt auch so zitiert, dass es hart gewesen sei, gegen ihn zu spielen. Es war, glaube ich, das Achtelfinale, was Algerien 3-0 gewonnen hat. Und Bonsbeni ist da wohl das ein oder andere Mal mit dem Herrn Traoré, der dann über den offensiven Flügel Guineas kam, aneinander gerasselt und scheint da einen ganz guten Eindruck von ihm als Fußballer gehabt zu haben.
Aber bitte in seiner Mannschaft war, glaube ich, so seine Aussage.
Richtig.
Dahinter.
Naja, wenn sie demnächst im Training da einstudieren, mal gucken, ob auch Traoré auch so ein Kämpfertyp wird, wa?
Wahrscheinlich nicht. Gut, dann haben wir jetzt den Hot Stuff der Woche, wie er hier in unserem kleinen Skript steht, den Hot Stuff der Woche besprochen und natürlich Schalke haben wir auch einen Haken hintergemacht. Ist doch jetzt vielleicht mal die Zeit, um mal das große Ganze zu betrachten. Wir haben das nach Sandhausen schon mal versucht, aber so ein Pokalspiel ist ja eigentlich nie ein Indikator. Was ist so zu erwarten in dieser Saison, auch wenn man jetzt die meisten Mannschaften schon mal gesehen hat, auch in Pflichtspielen, die meisten anderen Mannschaften, was ist so drin nach Platz 5 in der letzten Saison mit zwei völlig unterschiedlichen Saisonhälften?
Wenn ich jetzt einfach mal eine ganz steile These in den Raum werfe, dann sage ich, wir werden Dritter und landen vor den Bayern.
Da würde ich mir gerne mal wünschen, was du mir gleich sagst, oder Antworten tust, wer Erster und Zweiter wird. Also ich sage, wir werden mindestens Platz 5 verteidigen. Wenn wir Vierter werden oder in der ersten 4 kommen sollten, obwohl ich nicht mal den ersten im Mund nehme, wenn wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden sollten und in der Champions League landen, dann freue ich mir einen richtigen Ast ab.
Also mir ist fast wichtiger, dass man wirklich kontinuierlich die Entwicklung sieht, die angestrebte Spielweise auf den Platz zu bringen, möglichst regelmäßig auf den Platz zu bringen. Und was ich geil fände, wenn man solche Spiele wie in Düsseldorf nicht mehr erlebt, weil gefühlt, das haben wir jedes Jahr, oder Spiele in Freiburg, wo wir eigentlich fußballerisch von der ganzen konzeptionellen, von der Anlage eigentlich viel besser sind, aber dann trotzdem uns den Schneid abkaufen lassen von Gegnern, die einfach kämpferisch mehr reinkloppen und sobald wir 1-0 hinten lagen, war es sowieso häufig vorbei und da erhoffe ich mir einfach von Marco Roses Trainerteam neue Impulse und mein Eindruck ist, dass er es auch vorlebt, er ist auch jemand, der ja, Fußballarbeiter, in ihm merkt man auch, dass es da brodelt und ich glaube, das passt auch jetzt zur Phase, in der unser Verein steckt.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Vor allem, wenn ich mir diese Bundesliga-Saison jetzt anschaue, wir haben wieder diese Spiele, wo wir als vermeintlicher Favorit auswärts auftreten werden. Dann haben wir jetzt noch Mannschaften dabei wie Union Berlin, die nochmal eine ganz andere Qualität der kämpferischen Klasse da reinbringen werden dieses Jahr. Ich glaube, da werden sich viele, viele elegante Fußballer diese Saison noch die Augen reiben und denken, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Weil ich habe sie letztes Jahr viel verfolgt. Und
auch Paderborn gestern.
Auch Paderborn, das sind Mannschaften, die stecken nicht auf, vor allem ziehen sie nicht zurück. Und wenn man da mit einer spielerischen Arroganz rangeht, dann wird es ganz schwer. Und deshalb sehe ich das genauso wie du. Wir müssen diese Mentalität, die wir gestern gezeigt haben, gepaart natürlich mit fußballerischer Klasse, die müssen wir konstant an den Tag legen und auch über 40, 45 Pflichtspiele diese Saison dann.
Und noch eine letzte Ergänzung, was ich wichtig finde, ich möchte nicht mehr solche Sätze hören, wir haben über dem Limit gespielt und so. Das hat mich genervt. Also ich war auch immer einer, der Hacking grundsätzlich befürwortet hat, weil er...
Es war nicht alles schlecht, was unter Hacking gelaufen ist.
Weil er ein grundsolider, ein konstant gut abliefernder Trainer ist. Also die Ergebnisse sprechen da für ihn. Und auch in Hamburg scheint das ja besser zu machen als seine letzten Vorgänger. Aber dieses Understatement, das sollte der Vergangenheit angehören. Klar sind wir jetzt vom Etat keine Top-4-Mannschaft, aber wir sind auch nicht so weit entfernt. Und da muss nicht immer so viel zusammenpassen, dass es dann irgendwie, also man muss nicht immer von der größten Sensation sprechen, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, zur Winterpause Dritter sind. Und das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren, wo man so eine Serie gespielt hat, dass man sich quasi schon selbst dann klein geredet hat und dann genau. Ging es dann irgendwann dahin.
Aller mit den ganzen Worten, wir sollten mal schauen, wo wir herkommen, ne?
Genau, also das wurde mir auch zu inflationär gebraucht. Aber ich habe da auch das Gefühl, dass da Eberl auch jetzt nochmal einen anderen Spin nochmal reinbekommen hat, grundsätzlich. Das wirkt schon wie eine richtige Verjüngungskur, gerade auch so, was den Kopf betrifft, was die Aussagen betrifft.
Ja, genau. Also deshalb jetzt nochmal vielleicht jeder einen kurzen Tipp, auf welchen Platz landen wir. Ich habe eben schon gesagt, Platz 3, das ist natürlich eine sehr optimistisch steile These gewesen. Wenn ich es mal realistisch betrachte, wir haben noch unsere Doppelbelastung jetzt. Das heißt, viele Spieler werden zum Einsatz kommen. Wir werden sicherlich auch in den Wochen, wo wir Doppelbelastung haben, auch die ein oder andere, den ein oder anderen Spieler, der in die Mannschaft rein bzw. wieder rausrotiert sehen. Das heißt, wir werden auch schauen müssen, dass wir nicht allzu viel mit Verletzungen zu kämpfen haben. Und dann werden immer noch 17, 18 Spieler gebraucht werden. Deshalb sage ich, wenn es wieder für Europa reicht und wir den Rose-Fußball sehen und es am Ende wieder Platz 5 wird, und von Platz 5 gehe ich aus, dann bin ich sehr zufrieden.
Kurz und knapp, ich sage, wir verbessern uns, wir werden Vierter und spielen nächstes Jahr Champions League danach.
Stark. Dann sage ich, wir werden Sechster. Ich muss ja jetzt den Mana geben hier so ein bisschen. Den Matthias Sammer quasi, den Mana. Nein, also ich glaube, wir werden Sechster, Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, die auch in der Champions League spielen, klar, da fällt erwartungsgemäß oder erfahrungsgemäß immer eine Mannschaft irgendwie in der nächsten Saison dann mindestens ab. Dann haben wir Frankfurt dabei, Wolfsburg hat für mich, kann für mich eine gute Rolle spielen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Platz 6, weil irgendwie so eine Überraschungsmannschaft sich häufig dann auch noch da reinschiebt. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr eng zwischen Platz 3 und 6, 7. Also das wird sehr, sehr eng.
Genau, auch Schalke gehört dazu, gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu. Sie haben mir gestern auch gut gefallen, das muss man sagen. Es lag gestern nicht nur an uns, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, sondern es lag auch an einer sehr disziplinierten und kämpferischen Schalker Mannschaft.
In diesem Sinne wechseln wir jetzt mal von unseren Ergebnistipps von Schalke. Da ist jetzt wirklich alles gesagt, Fabian. Ja, kriegst du was hinter die Löffel gleich, wenn du was über Schalke redest.
Jetzt fange ich doch wieder mit Schalke an, denn gestern beim Spiel gegen Schalke haben wir das erste Mal, als die Mannschaften aufs Feld gelaufen sind, nicht die Elf vom Niederrhein gehört, sondern die Seele brennt.
Kurzer Einblick, die Elf vom Niederrhein haben wir doch gehört, allerdings nicht, genau. Und die ganze Aktion, also mir hat's gefallen. Fabi, was sagst du dazu?
Ja, ich finde es auch super. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Tradition, wenn man es so nennen mag, von Dick Advokat kommt, der ja eine nicht ganz so erfolgreiche Ära unseres sportlichen Daseins geprägt hat, dann muss man sagen, ja, dann ist das eine Maßnahme, die man vielleicht durchaus mal überdenken kann.
Ja, ich fand es auch gut. Also man hat auch gemerkt, dass da noch was geht. Weil ich glaube, ehe man so ein ganzes Stadion darauf trimmt, hier, das ist jetzt die Seele brennt und das ist geil, das habt ihr verdammt nochmal alle mitzusingen und alle den Schal hochzuhalten. Das dauert ein bisschen, aber grundsätzlich fand ich das Bild stimmungstechnisch und auch optisch hat mehr hergegeben als die Elf vom Niederrhein, wo ich, das habe ich auch nach Sandhausen gesagt, immer schon, also wenn ich das mit anderen, ich bin ja ein Fan von Hymnen. Ja. Und ich habe bei die Elf vom Niederrhein nie die krasse Gänsehaut gehabt. Das kam nie rüber. Bei diesem Song. Also ich fand den immer gut und so und der hat gut gepusht also irgendwie. Genau, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, geil, das höre ich mir jetzt mal in einem ruhigen Moment nochmal an oder so. Weißt du, wie das dann so, man hat ja so seine Hymnen auch aus dem internationalen Fußball, da gibt es geile Dinge, auch wenn der Verein verhasst ist, Sevilla, geile Hymne. Und da gibt es auch in Deutschland gute Beispiele, über Union müssen wir gar nicht reden, aber ich glaube, da ist die Elf, die Seele brennt ein bisschen passender, was so die Emotionalität betrifft.
Ja, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, genau, die Elf vom Niederrhein ist ein Stimmungslied, die Seele brennt ist eine Hymne. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
Absolut, ein kurzer Einwurf möchte ich gerne nochmal dazu jetzt mal hier reinfunken oder wie auch immer. Ihr habt die letzte Woche gemacht, Dobby, symbolisch habt ihr gesagt, Dobby zeigt die Becherwerfer die rote Karte. Jetzt mache ich ihn jetzt selber, Dobby zeigt symbolisch die ganzen Rumnörgler auf Facebook, denn da gibt es auch wieder welche, die rumgeheult haben. Bei der Sache von die Seele brennt, die rote Karte, ist klar, der heißt es von wegen, es ist keine Stimmung, der Gegner ist lauter als wir. Gut, okay, ich sag mal so, wenn nur die Nordkurve halt mitmacht, wie du schon gesagt hast, und die Schals hochhält und mitsingt, kann auch richtig Stimmung kommen. Singt das ganze Stadion mit, hält das ganze Stadion den Schal hoch. Ich glaube, dann geht es schon Richtung Anfield Road.
Das ist eine gute These. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall diese Saison schaffen, dass es immer mehr und mehr Leute übernehmen. Die Seele brennt, man muss es ja fairerweise sagen. war die letzten Jahre, wenn ich jetzt mal die letzten 7, 8 Jahre auch betrachte, wenn ich selber im Stadion war, von der aktiven Fanszene war es immer das Lied, was ab und an mal angestimmt wurde.
Ja, 5, 6 Mal in der Saison.
Ja, immer mal wieder wird es angestimmt zum Spielende hin. Das war nicht die Elf vom Niederrhein, es war immer die Seele brennt. Und alle, die öfter im Stadion sind, kennen auch die Seele brennt natürlich in- und auswendig. Und von daher muss man auch sagen, es kam aus der Fanszene und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass der Verein auch mit der Fanszene zusammenarbeitet, dass da die Kommunikation stattfindet und dass die Belange oder die Interessen der Fanszene da vom Verein ernst genommen werden und dass der Verein auch da bereit ist, Dinge, die sich vielleicht für etwas objektivere, außerhalb stehende Fans erstmal orthodox anhören, dass die auch umgesetzt werden auf Wunsch der Fanszene hin. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen von Borussia an die Szene.
So, Fabian, Dobby, jetzt haben wir einen bunten Strauß an Themen abgearbeitet, wie das sonst nur Stefan Leiner im rechten Bereich des Spielfeldes tut. Dobby hat mal wieder eine verbale Blutgrätsche verteilt und dafür rot gesehen. Aber er ist trotzdem rot noch da.
Gegeben,
rot gegeben. stimmt, rot gegeben. Er ist trotzdem noch da und das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil wir wollten jetzt auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen nach diesem unfassbaren Sommer, den Dobby doch verleben durfte im Rahmen des Trainingslagers unseres Vereins. Dobby, erzähl erstmal, wie kam das Ganze zustande für denjenigen, der auch vielleicht nicht bei Facebook ist? Was musstest du machen, um am Trainingslager teilzunehmen? Teilzunehmen ist ja fast zu wenig, um quasi als weiterer Kaderspieler das Training zu beehren.
Ja, das waren schon die Jahre davor. Postbank hat immer wieder so ein Fanreporter-Casting, Ausschreiben gemacht. Man soll sich bewerben, sucht Leute. Und schon 2 Jahre davor kam der Kommentar, Dobby, bewerb dich doch mal. Und auch nach der Geschichte mit Podolski, wo wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen.
Da ging es um Döner und so und Union und Köln und
irgendwie so was war das, ein Döner, also ich glaube in Köln gibt es immer noch keinen anständigen Döner. Und jedenfalls haben immer so viele Leute gesagt, Dobby bewirb dich, Dobby macht da mit. Und ja, dieses Jahr hatte ich einfach mal die Eier und habe mir echt gedacht, ich bewerb mich. Wurde so oft markiert, habe vielleicht auch eine kleine Lücke da gefunden in dem ganzen Kontext und Ausschreibungssachen da von Postbank. Jeder durfte sich bewerben, in den Regeln stand auch nicht, ich darf hier nicht meine Fans der Nordkurve mobilisieren. Und so war das halt, dass ganz viele Leute gesagt haben, wenn ihr Dobby nicht nimmt, seid ihr selber schuld. Und ich wurde mindestens 50, 60, 70 Mal markiert. Und ich glaube, es wäre schwer zu vertreten gewesen von der Postbank, wenn die mich jetzt dieses Jahr nicht genommen hätten als Postbank-Fanreporter im Trainingslager.
Genau, und dann bist du eben genommen worden. Hast dann wo und wann erfahren von deinem Glück?
Drei Wochen bevor das losging vom Trainingslager, wurde das, also die haben sich wohl die mit der Ausschreibung richtig schwer getan. Das war wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und so wie ich gehört habe, in Entscheid hat Knippi gesagt, ich möchte es gerne mit Dobby machen. Also wurde ich es dann, glaube ich, auch.
Stell mir vor, wie in so einem Koalitionsausschuss, wo es Pari-Pari steht und dann kommt Knippi. Kanzlerbonus.
Ja, den dicken nehmen wir. Dann wird vielleicht mal Stimmung geben. Und da hat man mir angeschrieben, ich durfte jemanden mitnehmen, was ich mit unserer Präsidentin von den Eisernen Fohlen gemacht habe. Dagi, an dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute nochmal.
Eiserne Fohlen, da wirfst du wieder was in den Raum, womit der Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht unbedingt was anfangen kann. Denn Eiserne Fohlen, das ist ja in Gladbach, in Berlin schon eine Marke, aber vielleicht darüber hinaus. Erklärst du nochmal, worum handelt es sich da?
Ja, wir sind hier in Berlin und Eiserne Fohlen, wir haben einen inoffiziellen Fanclub gegründet, zumindest hatte Dagi er ins Leben gerufen als Präsidentin mit ihren Sohnen und ich bin dann einfach nur dazu gekommen, weil ich einfach die größte Klappe habe, kennt man mich deswegen auch mit den Eisernen Fohlen oder bringt man mich auch damit in Verbindung. Das ist einfach eine Freundschaft zwischen zwei Vereinen, zwischen den 1. FC Union Berlin und die Borussia aus München-Gladbach und hat immer mehr Ausnahme genommen. Wir haben Fanschals, jetzt haben wir Fan-T-Shirts organisiert schon, also zumindest T-Shirts herstellen lassen. Unsere Eiserne Fohlen, unsere Eifos-Schals sind immer der Renner. Ich glaube, jetzt haben wir eine neue Auflage. Wir haben immer 200, ich glaube, jetzt kommen die 700 Bestellungen haben wir jetzt von den Schals schon drucken lassen.
Ich habe auch eine gute Vermarktungsstrategie.
Ja, irgendwie schon.
Smartphone-Hüllen für iPhones.
Smart, ja, auch nicht schlecht. Ich merke schon, du brauchst eine, wa?
Kevin? Absolut.
Alles klar. Ja, und so war halt die Geschichte von den Eisernen Fohlen. Und das hat sich alle, zum Beispiel ein großer Befürworter haben wir auch in verschiedenen Reihen als Spieler sogar in dem Verein. Ein Chris Kramer, der kennt uns hin und auswendig. Gut, der hat doch schon 2 Schals von uns. Und ein Autogramm-T-Shirt habe ich ihm besorgt jetzt von Union, von letzter, von der Aufstiegstruppe. Christopher Lenz, alle, die ehemals auch früher aber gespielt haben, in Gladbach, bei beide Vereine, ein Moritz Nikolas, der sich total freut, dass es sowas gibt wie die IFOs mit den beiden Vereinen. Und das klappt irgendwie. Das nimmt immer mehr Überhand und das macht schon Spaß. Das ist schon Hammer.
So, jetzt nach dem Schlenker hier zurück zum Trainingslager. Erzähl mal, nachdem du dann genommen wurdest, dann bist du da hingeflogen und dann hat dich Knippi begrüßt und dann ging es direkt los. Oder wie war so der Ablauf von den 6, 7 Tagen?
Waren 6 Tage, mit Ankunft 6 Tage. Ja, bin gleich angekommen. Mitten wurden wir dann gleich im Spielerhotel am Tegernsee hingebracht. Mit meiner Begleitung, mit Dagi und ich. In dem Spielerhotel, das erste, was kam, wir mussten erstmal ein Zimmer einchecken. Und ich hätte danach gleich schon wieder nach Hause fahren können, weil im Fahrstuhl fahren wir auf einmal auf unser Zimmer. Und wer steht im Fahrstuhl neben uns? Rainer Bonhoff. Ihr kennt Dobby, große Klappe sonst. Da war ich schon wieder klein mit Hut. Dagi auch sowieso, die jahrelang schon seit den 70ern Gladbach-Fan ist, Bonhoff als Spieler kannte. Ich glaube, wenn die sich nicht bei mir abgestützt hätte, wäre die da im Fahrstuhl zusammengeklappt. Das war schon der Highlight überhaupt. Fährst hin, gehst ins Hotel, willst nur auf dein Zimmer, fährst auf einmal im Fahrstuhl mit Rainer Bonhoff. Richtig geil.
Und wer dann nicht bei Facebook ist, der hat wirklich einiges verpasst, denn du musstest ja an den 6 Tagen, die du dort verbracht hast, in und um die Mannschaft, diverse Aufgaben lösen, hattest diverse Competitions zu bewerkstelligen, zu spielen. Ja, erzähl mal, was waren da so die Highlights und was hast du mitgenommen aus einer satten Verletzung?
Dazu kommen wir später mit der satten Verletzung. Highlights von den Competitions, also die Postbank ist auch clever gewesen. Meine Stärken absolut ausgespielt. Meine Stärken liegen in der Fankurve mit den Fans, mit Normale wie euch. Die zu interviewen, die zu bequatschen, da habe ich auch keine Berührungsängste, was ich eigentlich auch sonst nicht habe. Aber es ist schon was anderes, wenn ich unter euch Bekloppten bin, die genauso denken wie ich, als wenn ich nachher neben dem Spieler stehe. Und das haben die absolut die Stärken richtig ausgespielt. Ich musste einen Vorsänger geben auf eine Mitgliederschifffahrt. Da haben wir Stimmung gemacht, die haben uns nachher welche, weil wir haben eine Extra-Runde gedreht. Der Rainer Bonhoff, Hans Meyer und auch ein paar andere sind vom Steg runtergegangen und wir haben noch eine Extra-Runde gedreht und da habe ich dann natürlich die ganze Zeit einfach nur am Singen gewesen. Da haben die erzählt, die haben uns schon, was weiß ich, wie weit draußen am Steg gehört, okay, das Schiff mit den Gladbachern kommt zurück. Dann unter anderem Highlights bei den Competitions, wir gehen erstmal nur auf die Competitions aus, ich musste eine Tischtennisplatte mit Knippi bauen. Da war ich erstmal sehr gespannt, aber überrascht erst überhaupt, wie toll Knippi malen kann. Wir mussten beide unser Vereinslogo malen, ich und malen. Ich hatte in Bildende Kunst gerade mal, wenn es hochkommt, immer eine 4 gehabt. Und Knippi malt da wie ein Künstler, steht da dran, lässt sich seine Zeit, ich weiß nicht, ob er Picasso nachstudiert hat, der malt da die unsere Raute darauf auf der Tischtennisplatte. Ich habe es damals schon angesagt am Tegernsee im Video und ich sage es jetzt noch, absoluter Streber, wie der die Raute gezeichnet hat. Dann durfte ich Tischtennis spielen gegen Aaron Herzog, ein super Junge, der kam gerade frisch aus der U23 hoch, spielt immer noch U23, worüber ich mich auch sehr freue, ist Gratulation, dass er gestern beim Schalke-Spiel auf der Auswechselbank saß. Der Junge, also Bombentyp. Übrigens gibt es eine Revanche, du hast nur ganz knapp gewonnen, ja? 11-6 beim Tischtennis. Das lasse ich so nicht sitzen. War ein ganz knappes Ding. Und Highlights war noch, das Schiffswart. Fanabend, absolut genial, wie die ganze Mannschaft zum Fanabend, da waren wir bei mir, wo die Trainingsplätze von Rothach-Egern war, mit Hähnchenstand, mit Obatzen, ich wusste nie, was Obatzen sind. Das sind so eine Käseteile. Okay, jetzt rede ich wieder über Essen, das passt natürlich bei mir sowieso, gell? Und die ganze
ordentlich Mann, Chili drauf gekloppt.
Ja, gut, musste ich vorher einen anderen Challenge, ich musste so einen Kloppten suchen, ich habe ein paar Soßen mitgenommen, der mit mir da futterte. Da hatte ich auch so eine Tagesaufgabe zu bewältigen, such jemanden, der mit dir Chili essen tut. Da hatte ich mit Manni jemanden gefunden, der war fast wie ein Bruder im Herzen, im Geiste. Und der erzählt mir sogar noch, wo in Lüneburg irgendwie eine Chili-Manufaktur gibt. Das wusste ich auch nicht. Sehr interessant. Also ich habe genau, das war nicht abgesprochen, ich habe genau den richtigen Typen dafür gefunden.
Und zum Fanabend, welche Spieler fandest du so am, ja, am offensten und so und am entspanntesten im Umgang mit euch, mit den Fans dann dort unten?
Mein absoluter Trainingslagerliebling, Stevie Leiner, der ging hin, er hat gleich mit den, wie er erzählt hat, mit den Fachexperten, also wir, die Fans, hier fachsimpelt, wurde auch gleich schon ein paar kritische Fragen geäußert. Toni Janschke, sehr Fanner, sowieso unser Fußballgott schlechthin. Wir hatten das Glück bei den Eisernen Fohlen, wir hatten ja noch vier andere von uns im Fanclub dabei, da haben wir Oskar Wendt gehabt, der ewige Oskar Wendt, wie du schon so schön angedeutet hast. Ganz lockerer Typ, irre, sympathisch und das Positivste, wirklich am positivsten Außentrainingslager, unser neuer Trainer Marco Rose. Er war der Erste, der auf den Trainingsplatz kommt, der Letzte, der runtergegangen ist, weil er einfach nur sich für jeden Fan Zeit genommen hat, Autogrammwünsche zu erfüllen, Selfies gemacht. Das war richtig ein Erlebnis. Ihr merkt, ich schwärme. Das war Hammer.
Jetzt gibt es aber auch noch ein Erlebnis, was jetzt keine Glanzleistung war, sage ich mal. Wir haben zwei noch.
Eins wollte ich gleich nochmal.
Ich denke an das Bootsschießen. Das ist schon jetzt in Gladbacher Kreisen legendäre Bootsschießen. Also du hast gegen Jonas Hofmann quasi da an der Promenade gestanden. Ihr hattet jeweils drei Versuche, das Boot mit dem einem der Medienverantwortlichen, Lübo Popken war, glaube ich, in dem Ruderboot. Und ihr musstet das treffen. Richtig. So, und Jonas Hofmann hat das fast geschafft, aber...
Der hat den Ball nur angejuckt, der hat das Boot nur angestreift.
Spötter sagen, du hast ein 0-0 erzielt gegen Jonas Hofmann, ne?
Absolut, ein sensationelles Unentschieden habe ich rausgeholt. Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich war auch gehandicapt. Ja, durch mein, weil du schon angedeutet hast, ich habe mich ja schwer verletzt. Das ist ja schon gute Tradition, dass sich im Trainingslager eigentlich bei den Profis jemand immer schlimm verletzt. Diesmal wartet der Fanreporter mit einem Meniskusriss, obwohl ich gehört habe, ich bin sogar schon, der Meniskusriss war vor dem Trainingslager schon drin. Also ich hab das ganze Ding auch noch mit dem Meniskusriss bewerkstelligt und gerockt.
Hat der Medizincheck nicht funktioniert. Das hätte man sehen müssen.
Absolut. Aber eine Eistonne musste ich, vielleicht war der ein Süd, ich musste ja auch zur Strafe mal eine Eistonne, weil ich das Lattenschießen gegen Knippi verloren hatte. Bei einer Competition, was auch richtig geil war. Und vor allem habe ich mal gemerkt, wie kalt das deine Eistonne war. Ich glaube, da ist alle zusammengeschrumpft. Also war Wahnsinn. War richtig Wahnsinn. Und die Leute da, die nach dem Training, die gehen da freiwillig, bleiben da Minuten regungslos stehen. Ich habe hier bippert, da bringt der Vogel von Knippi mir auch noch ein Eis. Erzählt er, wir haben um Eis gespielt. Ja, scheiße, hätte er mal vorher gesagt, ich hüpfe da in die Eistonne. Aber nicht nur das Bootschießen, wo ich ein sensationelles Unentschieden gegen Hoffmann. Übrigens, danke für das Trikot. Wir haben ja gewettet. Ich musste jodeln, weil ich nicht getroffen hat. Er hat mir dafür sein Trikot gegeben. Mein Highlight war absolute Torwarttraining mit meinem Idol Uwe Kamps.
Uwe Kamps, dein Idol, ich nehme an, du bist ja auch dann so ein Kind der 90er sozusagen, dann groß geworden, als er 4 Elfmeter hält gegen Leverkusen. Uwe Kamps, was ist das für ein Typ?
Irre locker, obwohl ich gemerkt habe, beim Training auch scheiße hart. Absolut, also der Typ kann richtig hart sein. Ich habe gedacht, geil, der lässt mich, ich war ja früher jahrelang Torwart, in der Jugend war kein schlechter, immerhin Auswahltraining mal eingeladen worden. Bester Torwart beim größten B-Jugendturnier Berlins gewählt worden, beim Junior Cup. Unter anderem haben Mannschaften wie Hertha BSC, Hertha Zehlendorf mitgespielt, Türkimspor, Tasmania, wie auch immer, auf jeden Fall wurde ich zum besten Torwart gewählt. Im Verein zweimal Spieler des Jahres vom ganzen Verein.
Bei uns. Michael Cusson ist auch schon geworden.
Ja, aber ich gehe nicht wie Michael Cusson zu den Bayern. Und jedenfalls, da habe ich gedacht, geil, er schmeißt mir mal ein paar Mal die Bälle links und rechts, ja shit. Da sagt er, wie man es richtig macht. Ich muss mir erstmal warm laufen und nach dem Warmlaufen hatte ich schon wieder keinen Bock gehabt, weil ich danach schon fix und fertig war.
Nichtsdestotrotz hast du dann noch ein paar Minuten mit ihm verbracht. Er hat dich mal ordentlich rangenommen da auf dem Trainingsplatz.
Für mich Knippi genauso, wie im Abwechslung.
Ich wollte noch fragen, du hast ja auch mit den Leuten hinterher noch sprechen können, auch diverse Interviews geführt, aber auch am Rande ja dann auch mit Uwe Kamps sprechen können. Hat er irgendwie was zu seinem Torwarttraining gesagt, wie er das angeht? Was ist er für ein Typ Torwarttrainer? Gibt es da überhaupt unterschiedliche Typen unter den Torwarttrainern?
Es gibt unterschiedliche Typen und jetzt, was ihr für Pfostenbruch kriegt, ist, eine Frage habe ich vergessen zu stellen, weil die brennt in mir persönlich, da ich jahrelang Torwart war, auf der Zunge. Viele kennen diese Torwarttrainingseinheit mit der Brille, die berühmte schwarze Brille bei Jan Sommer. Ich habe ihn im Hotel nochmal rangenommen, den Uwe Kamps, privat, hat er mir erklärt, was die wirklich bewirken soll. Irre, wie er mir das erklärt hat, war super. Ich wissen wollte nicht, ob er ein Bier-Intus hatte oder nicht. Aber jedenfalls soll die bezwecken nicht nur, was mir klar war, die fördern der Reaktionsschnelligkeit, sondern auch Koordination. Der kann mit der Hilfe dieser Brille irgendwie mit einem Sensor einstellen, wo gerade, wie als ob eine Sonne irgendwie links, rechts einstrahlen tut. Und es war Wahnsinn. Ich glaube, hätten wir das früher gehabt, da wäre ich nicht nur bei Berlin Amateure gewesen und bester Torwart im Junior Cup. Ich glaube, dann wäre ich jetzt in der Bundesliga im Tor bei Borussia Mönchengladbach gewesen.
Du siehst wahrscheinlich jetzt nicht auf meinem Sofa und wärst völlig abgehoben. Umso besser, dass es diese Brille noch nicht gab.
Genau. Dann, was auch super irre war, nicht nur, dass er mir erzählt hat, was passiert da mit der Brille. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Bier zu viel hatte, der Uwe Kamps, im Trainingslager, wo er mir das erzählt hat. Der erzählt mir Stories über sich beim Olympia Bronze 89 und das sind Sachen, da saß er mit Thomas Hessler und irgendwie kam
88, ne?
89 in Seoul, 89.
88 in Seoul, gerade ist ja.
Okay, 88 in Seoul bei Olympia Bronze und da hat er mir erzählt, der Ike Hessler, jetzt Trainer beim BFC Preußen, sollte extrem geraucht haben, als Spieler schon. Und irgendwie kam er drauf, war irgendein Spiel, da war Jupp Heynckes Trainer von der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, wie er das in Verbindung gebracht hat. Und jedenfalls sitzen sie alle so in dem Raum, so muss man sich vorstellen, in der Lobby im Hotel. Ike Hessler am Qualm neben Uwe Kamps. Und auf einmal kommt der Trainer, wie er mir erzählt hat, Jupp Heynckes. Ich verstehe zwar, wie die Verbindung ist, aber okay. Und Ike Hessler hat mit der linken Hand die Zigarette irgendwie ausgeschnippt. Kaum ist Jupp Heynckes weg, hat er unten ohne Feuerzeug, ich weiß nicht, wie er ein Feuer hingekriegt hat, so hat Uwe Kamps, der war baff, hat er schon wieder die nächste Fluppe angehabt und der soll gequalmt haben und so eine Geschichten. So was hörst du nur im Trainingslager von den Leuten selber und das ist Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht, sowas zu hören. Ein Flaco kommt dazu, Flaco für alle, die, gut, wir wissen das, die anderen Hörer, die das jetzt nicht so wissen, das ist Patrick Herrmann, kommt zu uns, setzt sich bei mir auf der Couchlehne in der Lobby. Wir quatschen dumm und dämlich. Ich werde nie wieder so nah an die Spieler rankommen. Es hat so viel Spaß gemacht. Oder ein Jan Sommer, mit dem ich nichts zu tun hatte, fand meine Arbeit sowas von lustig und geil und erzählt am nächsten Tag oder am vorletzten Tag, geht er zu der Chefin von der Postbank und erzählt, mit euren Fanreporter habt ihr wohl diesmal einen super Fang gemacht. Also, es scheint auch, dass ich irgendwie meine Wurzeln in Gladbach diesmal gut hinterlassen habe.
Auf jeden Fall. Also du hast Wurzeln geschlagen da rund um die Mannschaft. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Man merkt ja auch an, dass das ein großer Moment war, ein großer Sommer sozusagen. Ein großer Sommer, obwohl er eigentlich klein ist. Boah, egal. So, wir gehen auch wieder stramm auf die 60 Minuten zu. Da ist es an der Zeit, das Aktuelle voll aus dem Fokus zu verlieren, weil wir sind ja jetzt gerade erst angefangen in der Saison. Es geht jetzt nächste Woche schon weiter. Erstes Auswärtsspiel in Mainz. Die haben eine 3-0-Reibe in Freiburg bekommen, sind davor in Lautern aus dem Pokal ausgeschieden. Das klingt ja erstmal alles ganz gut. Wie ist dein Gefühl, Fabian?
Ja, du hast es angesprochen. Zwei Pflichtspiel-Niederlagen zum Auftakt. Das ist natürlich alles andere als ein Start, den man sich wünscht. Da funktioniert auch noch nicht alles, um es mal positiv noch auszudrücken. Ich denke, es kommt darauf an, wie wir ins Spiel finden, ob wir uns jetzt ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten konnten. Und ich denke, dann ist da was drin, dann können wir auch in Mainz gewinnen.
Dobby, wie ist so deine Einschätzung jetzt? Mainz der passende Gegner zum richtigen Zeitpunkt, kann man das so sagen?
Der gefährliche Gegner. Wo sind die beiden Niederlagen haben sie stattgefunden? Wo sind die, auf welche Plätze sind sie gelaufen? Auswärtsniederlage in Kaiserslautern.
Genau, und in Freiburg.
In Freiburg. Jetzt spielen sie das erste Mal zu Hause. Das wird, für mich wird es kein leichtes Spiel. Aber soll ich ein Ergebnis abgeben?
Immer her.
2-0 Borussia Mönchengladbach. Dreckig aber. Richtig wieder dreckig.
Ja, dreckiges Spiel war auch letztes Jahr in Mainz 1-0. Das war in einer schwachen Phase, wo wir da durch ein Tor von Elvedi nach einer Ecke gewonnen haben. Da ging ja so 63. oder so, aber es war eigentlich ein sehr schwaches Spiel. Würden wir aber auch alle mitnehmen. Ich sag mal so, wenn man wieder positiv was sieht, ist ja auch jetzt mal gut zu sehen, wie das so auswärts funktioniert, weil Mainz kann sich jetzt auch nicht zu sehr hinten rein verbarrikadieren mit dem Start. Da gibt es auch schon ein bisschen Druck, Ergebnisdruck auch für Trainer Sandro Schwarz. Dann nochmal einen weiteren Ausblick. Mein Tipp, da wollte ich mich doch rauswinden, Fabian. Mensch, ich tippe 1-0 für uns. Genau, also wieder wie so ein Spiel wie letztes Jahr auch, wie so ein Spiel jetzt gegen Schalke. Also ich glaube, das wird sich nicht großartig unterscheiden, weil die Mainzer von der Herangehensweise, ich glaube, die werden jetzt ja auch nicht die Schleusen öffnen. Andererseits werden sie aber auch sich nicht nur hinten reinstellen. Und wenn wir dann wieder so eine defensiv gut organisierte Leistung bringen, dann können wir vielleicht über einen Konter das 1-0 setzen. Das könnte dann der entscheidende Unterschied sein zum Schalke-Spiel. Das wär mein Tipp. Dann würde ich jetzt zum Ende der Folge doch den Fokus nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft legen. In knapp 2 Wochen wird die Europa League-Gruppenphase ausgelost. Und wir müssen natürlich nach der DFB-Pokal-Auslosung, die es natürlich heute, wenn wir aufzeichnen, auch noch gibt, aber da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, wenn wir dann wissen, gegen wen es geht. Wir müssen natürlich jetzt mal über die möglichen Gruppen sprechen, die uns da so beehren könnten in der Europa League. Also Fabian, du hast ja mal, ja, du bist mal durch den ganzen Wust an möglichen Gegnern durchgegangen und hast ja die ein oder andere schöne Destination herausgefunden.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab mir das Ganze mal angeschaut. Unsere möglichen Gegner sind jetzt schon auf 62 reduziert worden. Also
da kann man schon buchen.
Ja, ich glaube, einfach mal 62 Flüge buchen, überall hin, zu allen möglichen Terminen. Wir wissen ja noch nicht, wann irgendwie was stattfindet. Ja, wir sind jetzt auf 62 mögliche Vereine, auf die wir treffen können, sind wir runter. Das ist schon einiges. Wir haben jetzt die ersten 3 Qualifikationsrunden hinter uns. Ich liebe das. Ich verfolge das ja andauernd und meine Excel-Tabellen glühen mit allen möglichen Kombinationen, die da auftreten können.
Ja, dein Beziehungszustand ist ja auch verlobt mit Europa League-Quali. Kann man so bezeichnen, oder? Also du gehst ja völlig steil, wenn der Haugesund gegen PSV spielt.
Vor allen Dingen, was ich jetzt nochmal einwerfen will, wir sind, glaube ich, im Lostopf 2, oder Fabi?
Ja, vollkommen richtig. Wir sind in Lostopf 2. Das heißt, wir kriegen sicher ein Team aus Lostopf 1. Wer und das sind schon nur noch 14 Teams, die da möglich sind. Das heißt, wir haben da schon mal eine relativ gute Auswahl an Teams. Da sind vor allem Manchester United zu nennen. Das ist natürlich das größte Stadion. Dann haben wir mit FC Arsenal noch einen zweiten britischen Vertreter. Dann haben wir 2x Portugal mit dem FC Porto und Sporting Lissabon, die dabei sind. Der FC Basel, auch vielleicht der möglicherweise schwächste Gegner des Ganzen.
Aber sehr interessant. Aber auch ohne Umstieg mit dem ICE von Berlin erreichbar.
Ja, absolut, genau. Dann haben wir ZSKA Moskau, sicherlich die weiteste Tour, die größte Tour dabei. Eventuell könnte, das ist nicht ganz klar, Lazio Rom könnte reinrutschen. AS Rom ist sicher drin. Dann haben wir
Dynamo Kiew,
genau.
Kennen wir genauso gut wie Sevilla, die sind auch drin.
Genau, Olympiakos Piräus könnte reinrutschen, die ja aktuell noch in der Champions League Qualifikation spielen. Ja, es gibt einige spannende Optionen. Ich habe das Ganze auch mal durchgerechnet. Was passiert, also jetzt mal alleine für die Auswärtsfahrer. Ich habe hier eine Gruppe zusammengestellt mit den größtmöglichen Stadien, die wir erwischen könnten. In der Gruppe wären dann Manchester United, Karabach Achdam, die ja im Nationalstadion in Baku spielen, und Glasgow Rangers. Das wären natürlich, ich weiß nicht, was würdet ihr zu so einer Gruppe sagen?
Also die bockt natürlich richtig. 2x britische Stadien, Manchester und Glasgow. Stimmt. Könnte man fast dann schon da bleiben, wenn die Spiele nicht so weit auseinander liegen würden. Und Achdam ist dann natürlich das komplett andere Extrem, schwer erreichbar.
Ich glaube, da fährst du 8 Stunden, oder?
exotisch. Also wenn du fährst, glaube ich, bist du noch länger unterwegs. Aber flugtechnisch nach Baku wird es wahrscheinlich auch nur per Gabelflug irgendwie gehen. Also das ist, glaube ich, schon eine mittelschwere Herausforderung.
Ja, Baku vielleicht dazu nochmal. Karabach Achdam ist ja ein Exilclub, der in Baku spielt, aus der Bergregion, Bergkarabach, aus der umkämpften Region zwischen Aserbaidschan und Armenien, spielen in Baku. Ist die weiteste Tour, die für uns möglich ist, aktuell im gesamten europäischen, für die Europa League. Dabei auch zu nennen sind vielleicht Ararat Armenia, die in Jerewan in Armenien spielen. Auch möglich zweimal Israel. Einmal könnte es nach Tel Aviv gehen, zu Bnei Yehuda, oder nach Beersheba, das genau zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland liegt.
Also wir kommen hier in fast alle Konfliktherde der westlichen Hemisphäre rein automatisch. Also das ist schon irre, was da alles möglich ist für uns.
Fabi, ganz kurz. Ich habe im Trainingslager gesagt, bei dem Testspiel, wo ich moderieren durfte, wo ich nachher auch den Tobi Sippel interviewen durfte, Başakşehir, der türkische Vizemeister. Wie sieht's damit aus? Können wir gegen den spielen?
Ja, können wir. Die werden wahrscheinlich in Top 4 landen. Die sind dabei. Gegen die können wir spielen, ja. Das könnte sein. Drei Möglichkeiten in der Türkei. Das ist zum einen Başakşehir hier, der Club, der jetzt in den letzten Jahren hier auch immer erfolgreicher oder immer bekannter wurde, weil viele Altstars da hingegangen sind. Die Beziehung zum türkischen Staatspräsidenten da natürlich eventuell auch, die da eine Rolle spielen. Da haben wir Beşiktaş und Trabzonspor. Das sind die drei türkischen Vertreter, auf die wir treffen könnten.
Richtig, genau. Und weil Malatyaspor ist ja leider ausgeschieden, jetzt will ich auch mal ein bisschen Infos reinwerfen. Malatyaspor, da müssen wir natürlich jetzt unbedingt noch eine halbe Stunde drüber sprechen. Die sind knapp gegen Partizan Belgrad ausgeschieden. Das nur als Information am Rande. Fabian, du hast hier noch unfassbar viele Gruppen. Also du hast, glaube ich, so viele Gruppen da stehen. Irgendeine davon wird es jetzt zwangsläufig, oder?
Ja, gefühlt. Ja, ich habe noch eine Gruppe mit den kleinsten Stadien, die vielleicht unser Super-GAU wäre, wenn man so will, was Auswärtstickets angeht. Da hätten wir ZSKA Moskau, Getafe und Alexandria in der Ukraine, wo ich bei mich nicht sicher bin, ob Teams aus Russland und der Ukraine im selben Topf landen dürfen. Ich glaube nicht, oder?
Ich als Chefjustiziar hier bei Pfostenbruch muss sagen, nein, können sie nicht. Da gibt es immer noch diese Einschränkung, dass russisch und ukrainische Mannschaften nicht gegeneinander spielen dürfen. Die Frage ist, wenn Dynamo Kiew mal gegen ZSKA Moskau im Finale ist, wird wahrscheinlich das Finale komplett abgeblasen. Beide Europa-League-Sieger.
Ja, genau. Ähnliches Spiel ist mit, ich habe eine Gruppe aufgestellt, sportlich leicht, gemessen an den Marktwerten der Teams bei transfermarkt.de. Dabei rausgekommen ist Basel, Karabach Achdam und Ararat Armenia, die auch so nicht zustande kommen könnte, weil Karabach Achdam nicht gegen Ararat Armenia spielen könnte. Wie gesagt, der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien verhindert das.
Jetzt hast du schon mehr Gruppen genannt, die nicht möglich sind. Welche sind denn möglich?
Ja, welche möglich sind, wäre zum Beispiel, ich habe sie die Gruppe Nahverkehr genannt. Eine Gruppe, für die man wirklich keine Flüge buchen müsste, aus Mönchengladbacher Sicht. Das wären mit Basel, Lüttich und Alkmaar wirklich fast gar keine, da wird das internationale Feeling ja kaum aufkommen.
Wenn diese Gruppe ausgelost werden sollte, wie hast du gesagt, mit
Basel, Lüttich und Alkmaar.
Basel, Lüttich und Alkmaar. Da weiß ich jetzt schon, das Bier wird da bei denen alle sein.
Das stimmt natürlich. Und Lüttich ist ja auch dafür bekannt. Übrigens, Alkmaar ist ja auch jetzt die Frage, da ist ja das Stadiondach eingestürzt. Ja. Spielen die überhaupt in Alkmaar bis dahin? Bei Basel muss man sagen, ist eine geile Tour für uns Berliner auch. Durch die gute Verbindung mit dem ICE kann man eine lange... Genau. Bei Lüttich, also ich bin ja auch jetzt nicht so ein Fan von diesen Nahverkehrsspielen sozusagen, aber so wenn ich mir eine aussuchen würde, dann wäre es Basel oder Lüttich. Schwierigkeit ist immer mit der Kartensituation. Lüttich hat, glaube ich, so knapp über 30.000 Plätze oder knapp 30.000 Plätze europäisch. Ich war einmal in Lüttich im Stadion, belgisches Erstligaspiel, und das ist eins der geilsten Stadionerlebnisse gewesen, was ich je hatte. Also man vergisst häufig, Lüttich ist eine Arbeiterstadt, da sind viele italienische Gastarbeiter hingegangen, und deshalb hat Lüttich eine unverwechselbare italienisch geprägte Ultrakultur. mit wirklich unfassbar, einer unfassbar krassen Ultragruppe, die eigentlich in jedem noch so bedeutungslosen Spiel da die Tribüne halb in Brand setzen, an Pyrozeug und so. Also Stimmung in Lüttich ist bombastisch.
Ja. Genau, an der Stelle kriegen, glaube ich, nur die meisten Leute Kopfschmerzen, weil es dann eben um die Gästetickets geht. Ich glaube, Lüttich hat ein Stadion, wo knapp 30.000 Leute reinpassen. Das heißt, sie müssen gerade mal mindestens 1.500 Tickets nach Mönchengladbach schicken. Klar, alles Verhandlungsbasis, aber sie müssten lediglich 1.500 Tickets darüber schicken. Das ist natürlich nicht viel, das wissen wir alle. Gerade für die Entfernung wird das den Bedarf nicht decken.
Ja, nur 5% europäisch an Gästekontingent. Genau, ist der Unterschied. Ja, aber so viel zur Hölle von Sclessin, wie man im Volksmund sagt in Belgien.
Was mich noch interessiert, jetzt hast du so viel über die Gruppen hier rausgekriegt. Was ist denn du als französischer Experte bei uns jetzt hier in München-Gladbach? Wie sieht's denn mit den französischen Gegnern aus?
Ja, da sind natürlich drei mögliche Gegner aktuell zu nennen. Zum einen Racing Straßburg, im Stade de la Meinau, die jetzt gegen die Eintracht spielen. Die Eintracht ist ja jetzt auch aus dem ganz großen Reisestress rausgekommen in der Qualifikation. Jetzt erst mussten sie nur nach Vaduz fahren, jetzt fahren sie nach Straßburg. Klar, kann sein, dass Straßburg da rausfliegt, dann sind es nur noch zwei. Und dann kann es sein, dass AS Saint-Étienne bei uns im Topf landet. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Theoretisch ist es möglich. Praktisch könnte es sein, dass sie im selben Topf landen, also auch nicht möglich sind. Und dann bleiben wir bei Stade Rennes. Und das wäre dann der einzige französische Vertreter, der möglich ist in der Bretagne. Wäre sicherlich auch ein nettes Ziel.
Absolut, aber auch da natürlich das Stadion nicht das größte, soweit ich weiß. Müssen wir mal abwarten, jetzt Butter bei die Fische. Dobby, ich nehme an, du hast dich jetzt mit den verschiedenen Koeffizienten noch nicht so sehr beschäftigt wie Fabian, aber hau doch einfach mal eine Gruppe raus. Fabian wird dir sagen, ob es klappt, ob es überhaupt theoretisch möglich wäre.
Also, ich möchte gerne auswärts wieder fahren. Ich glaube, wir beide haben uns mal in Barcelona getroffen, Kevin.
Richtig. Da könntest du wieder hingehen übrigens, zu Espanyol.
Auch nicht schlecht, aber kleinere Stadion, ich glaube, da kommen wir nicht so schlecht auch an die Tickets ran. Also sage ich mal, einen großen Gegner, großes Stadion, ich möchte Man U in der Gruppe haben. Dann habe ich Bock, obwohl das sehr gefährlich ist, aufgrund, weil ich die jetzt schon mal gesehen habe, auf Başakşehir, komischerweise. Die Truppe hat mir auch mit Robinho, der da spielt, mit Arda Turan, sehr gefährlich, der hat uns schon mal abgeschossen. Aber irgendwie, weiß nicht, Türkei wäre auch ein schönes Urlaubsziel eigentlich.
Stimme ich zu. Başakşehir hier, der kleine Haken an der Sache, Stadion lediglich 17.000, die da reinpassen, relativ kleines Stadion. Beşiktaş hätte da das größere Stadion, wo mehr Tickets verfügbar sind.
Einziger Vorteil ist, glaube ich, bei Başakşehir hier, dass da das Stadion, ich glaube, da geht da einfach fast nie, da geht fast keiner hin. Der Verein hat kaum Fans, gerade in der Fußballhochburg Istanbul gehen die Leute zu Gala, Fener oder Beşiktaş.
Hast du schon mal gesehen, was da in Beşiktaş abgeht? Ja. Versuch mal da an Karten ranzukommen, versuch mal da stimmungsmäßig mitzuhalten. Die sind verrückt.
Ja, aber gut, das haben wir auch in Sarajevo schon erlebt. Da waren auch verrückte Fans. Ich denke, das macht auch Spaß. Man braucht ja auch eine Herausforderung. Ich würde mich auf jeden Fall sogar drüber freuen. Ja.
Hast du noch ein drittes Reiseziel neben, wir haben es jetzt gehört, Manchester und Istanbul?
Na dann irgendwas, was nicht so weit weg ist. Irgendwie so etwas Schweizerisches. Was haben wir da?
In der Schweiz haben wir Basel und Lugano.
Ja gut, obwohl Basel, wenn ich jetzt schon Menu gesagt habe, ich glaube Basel ist auch in Gruppenkopf 1, da genau. Können wir, also fällt Basel weg, dann nehmen wir Lugano.
Lugano, oh, sehr schön gelegen.
Ist aber auch in 4, glaube ich, dann. Das geht dann wiederum mit Başakşehir hier nicht. Also ist, bevor wir hier eine 4-Stunden-Folge rausmachen, also einmal nah, einmal Insel und einmal ein bisschen was entfernt Exotischeres. Genau, okay, absolut. Super. Fabian, jetzt zu dir. Was ist so deine Traumgruppe?
Ja, ich kann es schwer sagen. Also ich glaube, ich freunde mich immer mehr mit den Rangers an. Wir waren ja schon in Glasgow vor 3 Jahren bei Celtic, im Celtic Park. Und wenn wir jetzt noch bei den Rangers spielen würden, das wäre schon eine gute Tour. Das wäre schon richtig schön. Ansonsten würde ich mich über einfach vieles freuen. Für mich vielleicht, also am besten nicht. Ich habe noch eine Gruppe zusammengestellt, die Teams, die am weitesten entfernt sind. Da hätten wir eine Gruppe mit ZSK, Karabach, Achdam und Hapoel Be'er Sheva in Israel. Also einmal Israel, Russland und Aserbaidschan. Vielleicht das nicht ganz.
Dann hau jetzt mal drei Mannschaften raus. Also Rangers habe ich rausgehört. Die kommen aus Top 3 oder 4? 4.
Die kommen aus Top 4, genau. Das heißt, wäre natürlich sportlich dann auf jeden Fall schon mal auch eine große Herausforderung. Dann, ja, ich würde mich auch tatsächlich über Manchester United sehr freuen. Old Trafford war ich noch nicht. Würde ich mir sehr gerne anschauen. Ansonsten, was haben wir in Top 3? Ich sage jetzt einfach mal so eine...
Mach mal was Warmes.
Ja, genau, was Warmes. Vielleicht haben wir dann noch Espanyol oder so dabei.
Wäre auf jeden Fall auch sportlich eine anspruchsvolle Nummer. Also, nach Champions League, was der gerade raushört, finde ich. Definitiv, von den Destinationen her auch. Also ich würde mich extrem freuen über Lissabon. Ich wollte immer schon nach Lissabon und die Stimmung da kommt auch immer gut rüber, auch was ich von Kollegen gehört habe. Benfica, Sporting, da ist auch immer im Stadion gut was los. Sie haben beide eine geile Fanszene. Also Sporting fände ich auch gut. Viel Tradition. Sportlich wäre es auch jetzt nicht das Allerschlimmste los. Dann PAOK Saloniki ist ein absoluter Traum. Leider sieht es so aus, als würde PAOK noch in Top 2 rutschen. Deswegen geht das eher nicht. Dann, was ich auch super charmant fände, klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so sexy, aber ist Linz.
Spielen in Graz,
das ist jetzt auch...
Nee, Quatsch. Spielen nicht in Linz. In Graz. Spielen in Linz, aber nicht in ihrem Heimstadion, sondern im anderen Stadion. Der Wolfsberger AC spielt natürlich in Graz.
So sieht es nämlich aus. So. Weiß ja auch jeder. Das hätten wir als Basiswissen. Linz fände ich auch spannend. Wäre auch gut zu erreichen. Aber ich gehe dann, wenn die auch in Top 4 sind, Rijeka. Rijeka haben zwar nicht mehr das geile Stadion Cantrida mit direkt an der Felswand gehangen, wo Stuttgart mal ausgeschieden ist in der Euroleague-Quali, sondern ist ein bisschen versetzt gebaut worden, aber hat immer nur noch zwei Tribünen. Geil gelegen am Meer, Rijeka fänd ich klasse, möglicherweise noch im September, wenn es auch noch richtig schön warm ist, dann im Sporting und als aus Top 3, meinetwegen Espanyol oder was ist in Top 3 sonst noch so?
Ich merke schon, du willst braun werden, wa?
Ja, ich bin weiß wie sonst was, also da geht noch was.
Baku.
Schön Karabach-Agdam, ja komm, dann machen wir es so. Also Karabach-Agdam, Rijeka und Sporting.
Ja.
So, in diesem Sinne. Also wir sind jetzt hier mal gedanklich durch ganz Europa geflogen und darüber hinaus. Geografisch gesehen. Dobby, es hat Spaß gemacht mit dir.
Absolut, mit euch auch. War sehr lustig, unterhaltsam hier heute.
Ja, Fabi? Ja, war cool, dass du da warst. Ich fand deine Trainingslager-Geschichten waren, ich habe total gespannt hier zugehört. Und ja, vielen Dank für deine Einblicke hier.
Gern geschehen.
In diesem Sinne, wir verabschieden uns mit Pfostenbruch Folge Nummer 2 nach dem ersten Bundesligaspieltag Gladbach gegen Schalke 0:0. Hoffen wir, dass wir nächste Woche über die ersten 3 Punkte reden können, dann nach dem Auswärtsspiel in Mainz. Und wir sprechen dann natürlich auch über, ja, würde ich sagen, nochmal kurz über Europa, denn dann sind ja auch die Hinspiele der Playoff-Runde gelaufen und wir können vielleicht noch so ein paar Mannschaften ausschließen, was da so gegnertechnisch auf uns zukommen kann. Und wir können über eine andere Auslosung sprechen. Da können wir auch Fakten schaffen, denn der Pokal wird ausgelost an diesem Wochenende noch und dann wissen wir, wohin es geht oder wer uns im Bus Borussia Park besucht zur zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde. In diesem Sinne, Pfostenbruch sagt Tschüss, Dobby sagt auch Tschüss.
Ciao Leute, danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Bis dann, Tschüss.